So, dann denke ich, dann fangen wir auch mit dem Gebet an. Und es geht darum, dass wir so eine Fragestunde haben. Wenn ihr Fragen mitgebracht habt, versuchen wir so auf eine biblische Art und Weise auch eine Antwort zu finden. Und so anderthalb Stunden maximal, dass wir das auch nicht zu sehr ausdehnen. Und anschließend haben wir noch Zeit, weil bis 19 Uhr ist ja noch Zeit. Wenn noch dann jemand Lust hat, mit Ricardo Abbas-Padilla so zu sprechen, gibt es auch noch die Möglichkeit. Ja, dann beten wir zuerst, bitte euch aufzustehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir heute diesen Sabbat erleben können, dass du uns gesegnet hast im Gottesdienst heute Morgen. Auch die russische Gruppe hat heute Nachmittag Gottesdienst gehabt. Wir haben zwischendurch auch Gespräche geführt und wir danken dir, dass wir jetzt diese Stunde hier miteinander erleben können, dass wir Fragen stellen können, die uns auf dem Herzen brennen, wo wir auch eine biblische Antwort suchen. Und so bitte ich dich um Weisheit für Ricardo Abbas-Padilla, dass er dein Wort in der rechten Weise auslegen kann, dass er es uns nahe bringen kann und dass wir dich dadurch auch besser verstehen. Amen.
Amen.
So, wenn jemand eine Frage hat, vielleicht kurz hier ins Mikrofon reinsprechen, damit es aufgezeichnet wird. Und das geht, ich gehe nach oben.
So, ich höre. Also verschiedene Geschwister haben mich während der Woche Fragen gestellt, so persönlich, und einige haben auch heute Nachmittag auch Fragen gestellt, die ich glaube, das könnten auch uns interessieren. Ich könnte mit einer dieser Fragen beginnen. Aber wenn jemand eine Frage jetzt hat, bin gerne bereit, auf diese Frage einzugehen.
Kann ich die erste Frage stellen?
Ja, kannst du.
Also gestern hast du gesagt, wir können als Sünder nicht bereuen, dass wir Sünder sind. Aber um diesen Text gibt es noch eine eine andere Seite, wo wir sagen können, aber als Sünder können wir die Sünde bereuen. Ist das jetzt...
Als Gerechte können wir die Sünde bereuen.
Als Menschen sind wir Sünder. Und wir sünden, machen Sünde. Und die Sünden können und müssen wir doch bereuen, dass wir von den Sünden befreit werden.
Ja, hier gibt es vielleicht eine Verwechslung. Wir müssen eine Sache nicht vergessen. Ich sprach gestern von dem Zustand eines Menschen, der noch nicht getauft ist. Dieser Mensch, gemäß der Bibel, ist ein Sünder. Und deswegen ursprünglich, weil wir alle einmal nicht getauft waren, ursprünglich sind wir alle Menschen Sünder. Nicht wahr? Wenn wir alle Sünder sind, von Natur aus, nicht wahr? Das kann man nicht bereuen, weil die sündige Natur gehört zum Menschsein. Nicht wahr? Alle Nachkommen Adams, und Menschen sind unglücklicherweise alle Nachkommen Adams, sind von Natur aus Sünder. Das heißt, ich kann nicht bereuen, dass ich sterbe. Ich sterben werde. Warum? Weil das gehört zu meiner menschlichen Natur. Ich kann nicht bereuen, dass ich Sünder bin, weil das gehört zu meiner menschlichen Natur. Und ich kann nicht bereuen, dass ich in einer ausweglosen Situation bin, die ganze Welt in einer ausweglosen Situation ist, weil wir sitzen alle im selben Boot. Verstehen wir? Das ist das Grundproblem. Denk mal jetzt, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es die einzige Möglichkeit ist, Jesus Christus. Und ich habe mich dann taufen lassen. Wenn ich mich habe taufen lassen, und tue ich etwas, was ich weiß, dass das nicht dem Willen Gottes entspricht, das kann ich bereuen. Verstehst du? Aber das andere, das Menschliche, kann ich nicht bereuen. Deswegen, die Bibel spricht nicht von bereuen, sondern von umdenken. Ich muss denken, dass der Einzige, der meine Probleme lösen kann, ist Gott. Gut, danach kann ich bereuen, wenn ich schon Christ bin. Denk mal zum Beispiel, ich war unterwegs und plötzlich habe ich ein schönes Mädchen gesehen und mein Auge ist zu weit nach rechts oder nach links gegangen. Und wenn mein Auge mich verleitet, was sagt Jesus Christus, was soll ich lieber mein Auge wegtun? Mir hat leid getan, mein Auge, nicht wahr? Und ich habe gesagt, Herr, tut mir leid, ich habe etwas gemacht, was ich nicht machen sollte. Nicht wahr? Und ich bitte Gott um Vergebung. Dann habe ich bereut. Ne? Ich tue keine Buße, sondern ich bereue es. Nicht wahr? Und durch diese Reue, was ich habe, kann ich Gott um Hilfe bitten, damit mein Auge nicht mehr so komisch spielt. Nicht wahr? Das ist das eigentlich, was wir als Adventisten machen. Mit anderen Worten, wenn wir das auf einen Nenner zurückschauen, lesen wir zwei Bibeltexte. Johannes Evangelium Kapitel 1. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Gottes Lamm, was trägt? Das Lamm Gottes, die Sünde der Welt, die Sünde Adams. Weil alle Menschen dieser Welt sind Nachkommen Adams. Das heißt, wenn ich mich taufen lasse, ich nehme für mich in Anspruch das Opfer des Lammes. Ja? Jesus Christus, Gottes Lamm, welches die Weltsünde trägt, wenn ich mich taufen lasse. Aber wenn ich schon getauft bin, kann ich nicht mehr singen das schöne Lied: Komm zum Kreuz mit deinen Lasten. Weil ich habe woanders zu gehen. Ich habe woanders zu gehen. Lies mal bitte Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 17 zuerst. Hier sagt der Autor des Hebräerbriefes: Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Was machte Gottes Lamm? Sünde, die Sünde der Welt. Was macht der Hohepriester? Sünd, die Sünden des Volkes. Merken wir den Unterschied? Für wen ist zuständig der Hohepriester? Für das Volk. Für wen ist zuständig das Lamm? Für die Welt. Verstehen wir? Und deswegen, ich muss hier unterscheiden. Und wenn ich sage, also nach meiner Taufe, kann ich das Lied nicht mehr singen: Komm zum Kreuz mit deinen Lasten. Lesen wir Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum, also ein hohen Priester, und der hohe Priester ist für das Volk. Darum lass uns hinzutreten mit Zuversicht zum Kreuz mit deinen Lappen. So steht es. Wo muss ich hin? Zum Thron der Gnade. Und wo ist Jesus Christus, der die Himmel durchschritten hat? Wo war das Kreuz? Auf dieser Erde. Wo ist der Thron der Gnade? Da oben, im Himmel. Das heißt, wo muss die Gemeinde Lösung suchen für ihre Probleme? Im Himmel. Wo muss die Welt die Lösung suchen für ihre Probleme? Am Kreuz.
Aber es ist nur ein Symbol. Christus ist das Lamm gegeben für die Sünden.
Selbstverständlich.
Wie müssen wir das unterscheiden?
Weil eine ist der sterbende und auferstandene Christus und der andere ist der Christus, der im Himmel als unser Hohepriester ist. Sind zwei historische Momente. Ja, klar, aber vergessen wir nicht wahr, dass es wird ausdrücklich gesagt, dass wir, sollten wir dahin kommen. Und lesen wir, damit es noch deutlicher wird, Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 11 bis 13. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, Kolosser 2, Vers 11 bis 13, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich eures fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben, und das tun wir nicht jeden Tag, ne? Auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot war in den Sünden und in Beschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Also ich muss erst feststellen, was geschah bei meiner Taufe. Was habe ich in Anspruch genommen? Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi, das Opfer des Lammes. Ne? Aber lesen wir Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Hier steht in Kapitel 3, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbart werden mit ihm in Herrlichkeit. Verstehen wir? Das heißt, die Bibel weist uns zwei Richtungen hin. Eine als Welt und der andere als Gemeindeglied. Als Gemeindeglied, wo muss ich meine Hilfe suchen? Soll ich auf den Bergen schauen? Von dort wird meine Hilfe kommen? Nein, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wo ist er? Im Himmel. Und deswegen, wo muss ich gehen mit meinen Problemen? Zum Thron der Gnade. Verstehen wir den Unterschied? Das heißt, es ist ein Unterschied in Bezug auf die Vergebung der Sünde für einen gläubigen Christ, der diese Voraussetzungen erfüllt hat, die in der Bibel gegeben werden, als für einen Christ, der noch nicht diese Erfahrung mit Christus gemacht hat. Also ein Katholik muss zuerst am Kreuz mit ihren Lasten kommen. Ein evangelischer Christ muss zum Kreuz mit ihren Lasten kommen. Aber ein Adventist, der diese Erfahrung schon gemacht hat, und mit Christus gekreuzigt ist und begraben ist und auferstanden ist, der muss die Lösung seiner Probleme nicht auf dieser Erde suchen, sondern wo? Im Himmel. Da, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Am Thron der Gnade.
Gibt es Unterschied? Bußentum und Bereuen. Ist das nicht der gleiche Prozess?
Nein, nein. Buße tun ist eine sakramentale Handlung der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat 7 Sakramente. Eine dieser Sakramente ist dieses Sakrament der Buße. Und wenn ich Buße tue, ist meine Tat. Deswegen tut Buße. Was ist das? Eine Aufforderung. Tu etwas. Nicht wahr? Dagegen reuen. Ich weiß, dass ich gar nicht tun kann. Ich muss nur vertrauen, dass Gott mir vergeben kann. Aber ich kann nicht tun. Ich kann Christus nicht vom Himmel herunterholen.
Petrus an der Pfingstpredigt hat, nach der Predigt haben sie ihn gefragt, liebe Brüder, was sollen wir tun? Dann sagt er, du Buße und Kreuz.
Aber Petrus hat nicht gesagt, das sagt Luther in der Übersetzung. Das habe ich schon mehrmals erklärt, dass es Luther in der Übersetzung gab, es wieder tut Buße. Warum? Weil im Lateinischen, und Luther damals hatte mehr die lateinische Bibel. Er hat sich mit Griechischen geplagt, aber er war kein guter Gräzisist. Er kannte gut die Bibel auf Lateinisch. Er hat in der Zwischenzeit sich Griechisch angeeignet, aber damals er hatte nur der Text von Erasmus von Rotterdam. Und der Text von Erasmus von Rotterdam hatte noch viele Fehler gehabt, der sogenannten Textus Receptus. Dieser Textus Receptus bestand aus dem Vergleich von 6 Manuskripte aus dem 12. bis dem 14. Jahrhundert nach Christus. Diese Manuskripte waren auf Griechischen, aber es fehlten Teile der Offenbarung. So Erasmus von Rotterdam hat Teile der Offenbarung von Lateinische ins Griechische wieder übersetzt. Und selbst er versuchte in den Textus Receptus manche Korrekturen zu machen im Sinne der Vulgata. Und deswegen Luther, die eigentlich die Vulgata als Text im Kopf hatte, wie übersetzt diesen Text? Auf Lateinisch stand Penitentiam. Und wer Lateinisch weiß, dass Penitentiam bedeutet, ich muss etwas tun, etwas bezahlen für das, was ich gemacht habe. Penitentiam war die Strafe, die die katholische Kirche auferlegte, den reumütigen Sünder. Du musst 5 Vater Unser und 20 Ave Maria beten. Und dazu musst du 1 Dukat in der Kirchenkasse zahlen. Das Wichtigste war den Dukat, das andere hat man nicht kontrolliert. Aber den Dukat musste er schon eine Quittung haben. Das heißt, ich musste eine Buße zahlen. Und ist heute im deutschen Sprachgebrauch, wenn ich im manchmal ein bisschen zu schnell durch die Straße fahre, kann ich eine Verwarnung bekommen. Aber wenn ich schon ein bisschen zu schnell gefahren bin, bekomme ich eine Buße. Und das muss ich bezahlen. Das ist die Bedeutung des Wortes Buße auf Deutsch. Etwas, was ich bezahlen muss. Weil eine Verwarnung kann unentgeltlich sein. Ein Polizist kann mir eine Verwarnung geben, ohne dass ich Geld bezahle. und kann mir eine Verwarnung geben, wo ich verpflichtet bin zu zahlen. Weil wenn ich nicht zahle, bekomme ich eine Buße.
Und wie ist die Auslegung des Wortes Buße und Marianus?
Bitte, ich habe nicht verstanden. Gut. Wenn jemand fragen möchte, bitte am Mikrofon, damit es aufgenommen wird, weil sonst die Leute wissen nicht, was ich antworte. Am Mikrofon.
Selbst das Wort tut Buße. Wie wird es ausgelegt aus dem Griechischen?
Das ist Metanoia. Denk anders. Das heißt, im Griechisch bedeutet umdenken.
Genau geändert.
Umdenken, das Umdenken. Ne? Dagegen Buße tun bedeutet etwas dafür bezahlen. Und hier muss ich nicht bezahlen, weil ich kann die Gnade Gottes nicht kaufen. Ne? Deswegen, der Begriff Buße da hat nichts zu suchen. Gut, haben wir das? Das Grundlegende verstanden. Der Unterschied, der besteht, deswegen, als ich heute Morgen gesagt habe, wir sind nicht Sünder, sondern wir sind Gerechte. Weil für den Sünder, es gibt keine Hoffnung. Für den Sünder gibt es keine Hoffnung. Was sind wir also?
Gerechte Sünder.
Auch nicht gerechte Sünder. Wir sind gerecht durch den Glauben. Das heißt, verstehen wir, liebe Geschwister, wir wiederholen sehr häufig diesen Begriff gerechte Sünder, weil Luther diesen Begriff geprägt hat. Wir sind Sünder, zugleich Sünder und Gerechte. Luther sagte, wir sind simul justus et peccator. Also wir sind zugleich Sünder und Gerechte. Und deswegen, bei vielen von uns Adventisten stehen diese Aussagen des Luthers im Mittelpunkt. Aber wir haben gesehen, heute Morgen, wer in der Predigt heute Morgen hier war, dass die Bibel kategorisch sagt, dass wir, weil wir uns haben taufen lassen und das Opfer Jesu Christi angenommen haben, wir sind nicht mehr Sünder, sondern wir sind vor Gott gerecht. Ne? Römer Kapitel 5, Vers 1 hatten wir gelesen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, nirgends sagt die Bibel, wir sind zugleich Sünder und Gerechte. No? Sonst hätte Paulus sagen müssen, da wir Sünder und Gerechte sind bei Gott durch den Glauben. Ne? Und in Römer Kapitel 1, Vers 17 steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Nicht der Sünder oder der Halbsünder, Halbgerechte wird seinen Glauben leben. Ne? Es gibt nichts. Weil Sünder in der Bibel bedeutet Satan gehörig und Gerechte bedeutet Gott gehörig. Ne? Ich gehöre Gott, ich gehöre nicht Satan an. Und die Bibel sagt mir das sehr deutlich, wem gehöre ich? Ich war erst in Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3. Vers 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder, nicht Teufelskinder, heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbart geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und Vers 3, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Das heißt, Und wenn ich die Hoffnung auf Gott habe, dass ich durch die Taufe als Gottes Kind angenommen worden bin, damit reinige ich mich. Verstehen wir? Damit gebe ich bekannt, dass Gott die Macht hat, von mir alle Sünden wegzunehmen. Ne? Bekenne ich die Allmacht Gottes in mir. Ich habe nicht ein Ohnmächtiger, sondern ein allmächtiger Gott. Wenn ich bekenne, mit meinen Lippen bekenne, dass ich immer noch ein Sünder bin, dann sage ich, ich habe einen ohnmächtigen Gott. Verstehen wir? Das ist das Hauptproblem. Welcher ist unser Gotteswille? Deswegen Metanoia bedeutet Umdenken. Ich muss mein Gottesbild revidieren. Habe ich einen allmächtigen oder einen ohnmächtigen Gott? Habe ich einen Gott, der mir alle Sünden vergeben kann und in der Tiefe des Meeres begraben kann? Oder habe ich einen Gott, der nicht für mich machen kann, wo ich alles machen muss und noch dazu bezahlen muss? Ne? Verstehen wir? Die katholische Kirche lehrte im Mittelalter das Gleiche, was die heidnische Religion im Altertum lehrte. Das Heidentum, das Wesen des Heidentums war, ich tue etwas, damit die Götter mir etwas tun. Das heißt, ich bezahle mit einem Tier den Göttern, damit ich eine gewisse Sache bekomme, was ich haben möchte. Ne? Also das Prinzip der römischen Religion ist do et des. Ich tue, damit die Gottheit mir was tut. Ne? In der Religion Christi, ich kann nichts tun, um Christus vom Himmel herunterzuholen. Ich kann nichts tun, um Christus aus den Toten zu holen. Ne? Kann ich nicht tun. Alles, was ich tue, wird mir zur Last gelegt. Sondern das Einzige, was ich machen kann, ist zu glauben, dass Jesus Christus die Macht hat, mir alle meine Sünden zu vergeben. Das ist der Unterschied. Nicht wahr? Und deswegen, es funktioniert nicht, dieses Buße tun. Man kann keine Buße bezahlen. Umdenken. Umdenken im Glauben. Gott kann mein Problem lösen, ich kann nicht mein Problem lösen. Gut, das sind mehrere Fragen. Da hinten. Ja, bitte, ein Mikrofon.
Ich meine, das Missverständnis unter uns Adventisten, dass wir weiterhin Sünder sind, beruht darauf, dass wir als Gerechten auch manchmal fallen. Aber nicht als Sünder, sondern du hast es gesagt, Vormittag, der Gerechte fällt ein oder siebenmal, aber er steht wieder auf. Und deswegen, wir sündigen, wir haben die Möglichkeit, oder wir nehmen wahr nicht, aber wir fallen in die Sünde, aber trotzdem sind wir in der besseren Lage, weil wir Gerechte sind.
Ne? Klar, wir kommen von einem besseren Standpunkt aus. Ja. Nicht wahr? Lesen wir Sprüche 24, Vers 16. Sprüche 24, Vers 16. Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Er weiß, wo er die Lösung für seine Probleme hat. Der Gerechte weiß, wer seine Probleme lösen kann. Aber die Gottlosen versinken in Unglück. Die Gottlosen, die Menschen, die keinen Gott haben, die kein allmächtiger Gott haben, was geschieht mit ihnen? Ich war einmal Ich war in Berlin und habe eine Kurzbibelschule in Spandau gehalten. Es gibt auch eine Gemeinde in Spandau, in der Nähe des Gefängnisses, wo Rudolf Hess bis zu seinem Tode war. Nicht wahr? Da gab es einen polnischen Bruder, der die Gemeinde leitete, und er hatte mich eingeladen, damit ich dort eine Kurzbibelschule halte. Und ich musste immer, wir haben versucht, ich habe immer versucht, am Sabbat um 4 Uhr mit meinen Stunden fertig zu sein, damit ich zur nächsten Kurzbibelschule fahren kann und einen Tag Ausruhen haben konnte. Ne, das habe ich früher immer gemacht, weil ich hatte manchmal in einem Jahr bis 23 Wochen hintereinander. Und da kann man nicht 23 Wochen von Sonntag bis Sabbat arbeiten und nächste Woche wieder von Sonntag bis Sabbat arbeiten und so weiter. Ne, dann ist man ganz schnell ziemlich K.O. Und diesmal, ich hatte eine Verpflichtung in Eisenach. Von Berlin nach Eisenach sind fast 400 Kilometer. Und 400 Kilometer braucht man damals, die Autobahnen waren noch nicht, waren nicht die neue dreispurigen Autobahnen, sondern es waren noch die alte Autobahnen der ehemaligen DDR, die selbstverständlich in der Zwischenzeit Bundesrepublik geworden war, aber immer noch die alte Autobahnen da waren. War noch keine Veränderung, waren die Autobahnen noch nicht wiedergeboren. Nicht wahr? Und in manchen Strecken konnte man höchstens 40 Stundenkilometer fahren, und ich bin ein bisschen zu spät weggefahren, weil die Geschwister immer gefragt haben. Und ich bin so um 5 Uhr und ich musste um 8 Uhr in Eisenach fahren. Also habe ich gesagt, hier muss ich mit aller Geschwindigkeit fahren, so gut wie ich kann. Ich wusste nur, dass an die Elbe war ein Radar, und da durfte man nur 40 Stundenkilometer fahren, weil die Elbbrücke hatte irgendein Problem. Aber ich war noch nicht an die Elbe, also voll Dampf. In der Zwischenzeit selbstverständlich, man musste das auf Westniveau anpassen, die Autobahn war genauso schnell, aber alle Autos fuhren 120, nur ich fuhr 170 so. Ne? 170, 180, mehr konnte meine Karre nicht hergeben. Gut, ich war mit aller Geschwindigkeit, und es war eine Hitze am Sabbatnachmittag mitten im Monat Juli, und ich dachte, ich werde einschlafen, also ich muss Musik hören. Aber ich hatte vergessen, dass ich meine Kassetten, ich habe immer Kassetten mit christlicher Musik, hatte ich im Kofferraum, und ich wollte nicht halten. Dann habe ich gesagt, da mache ich einfach Radio an. Und ich war in der Nähe von Wittenberg. Wenn man von Berlin kommt, fährt man am Wittenberg etwa 20 Kilometer vorbei. Und ich war kurz vor Wittenberg. Und ich habe gesagt, irgendetwas werde ich finden, vielleicht klassische Musik, was ich hören kann, weil ich darf nicht einschlafen und ich muss. Um 8 Uhr hatte ich ein Gespräch mit einem evangelischen Pfarrer, der begonnen hatte, den Sabbat zu halten, und mich gefragt hatte, wie hält man den Sabbat? Also, es war ein wichtiges Gespräch. Ne? Also, da mache ich mein Radio an und ich höre eine katholische Messe. Und dann dachte ich, Mensch, also das kann ich hören. Ne? Da kann ich wenigstens mit dem Priester ein bisschen diskutieren. Unterwegs. Ne? Also, er würde nicht antworten, aber ich könnte meine Meinung ihm sagen. Das war meine Idee. Und so hörte ich die Messe. Und in der Messe, der katholische Priester betete, mea culpa, mea grandissima, war eine italienische Messe. Also ich verstehe auch Italienisch, das war kein Problem. Nicht wahr? Ich hörte, mea culpa, mea grandissima culpa. Sei mir Sünder gnädig. Also meine Schuld, meine Schuld, meine riesige Schuld, sei mir Sünder gnädig. Und damit hatte ich genug zum Nachdenken. Dann habe ich mir gefragt, welcher Unterschied gibt es zwischen einem Adventist und einem Katholik? Viele Adventisten sagen, wir sind Sünder. Und die Katholiken sagen auch, wir sind Sünder. Da müssen wir Sünder erste Klasse sein, die anderen sind Sünder zweite Klasse.
Also, war das vor dem Blitz oder nach dem Blitz, diese Musik?
Bitte?
War die Musik nach oder vor dem Blitz?
Die Musik?
Ja, ja.
Nee, es war eine Messe.
Nee, aber du sprachst von einem Radar.
Bitte?
Du hast gesprochen von einem Radar bei 170 Kilometer und ich habe das irgendwie in Kontext gebracht.
Ja, also mein Auto konnte ungefähr bis 170 geben, aber danach hörte auf. Und bei 170 habe ich Radio angemacht.
Ah.
In der Nähe von... In der Nähe von Wittenberg. Aber die Frage ist eine andere Frage. Nicht wahr? Die Frage geht es, was sind wir? Das war die grundlegende Frage. Und diese Frage ist, was ich heute Morgen in der Predigt gestellt habe. Was sind wir? Sind wir Sünder oder sind wir gerecht? Gerechte. Und heute Morgen waren nur 7 Gerechte hier. Später waren ein bisschen mehr.
Die anderen waren
Sünder. Weiß es nicht. Die anderen haben die Hand nicht erhoben. Aber 7 dachten, dass sie gerecht wären. Und ich glaube, dass sie richtig gedacht haben.
Ja.
Aber da sehen wir die Unsicherheit, die bei uns herrscht. Was sind wir? Gut, ich habe deine Frage beantwortet. Ich glaube, das hast du dich gemeldet. Und danach kommst du dran.
Vielleicht, ich habe nämlich 2 Fragen. Ich habe 2 Fragen, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber es ist heute Morgen hier von der Gemeinde gesagt worden, von jemand, Sündenvergebung bekommen wir durch die Kommunion oder das Abendmahl. Also ich habe heute Nachmittag meinen Katechismus schon gewälzt. Bei Kommunion steht nichts drin von wegen Sündenvergebung. Gibt es irgendeinen biblischen Beleg, dass unsere Sünden vergeben werden, wenn wir am Abendmahl teilnehmen? Oder ist der arme Bruder einfach in die Irre gegangen? Und ich bleibe hier für die 2. Frage.
Gut. Also beim Abendmahl gibt es Sündenvergebung. Und zwar, das steht nur im Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, steht, nicht wahr, Folgendes. Kapitel 26, Vers 27 und 28. Und er nahm den Kelch und dankte, gab es ihnen und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Blut des Bundes. Vergessen wir nicht, dass auch im 1. Korinther wir werden aufmerksam gemacht, dass wenn wir am Abendmahl teilnehmen, wir nehmen an den Bund, den neuen Bund Christi teil. Desgleichen, Kapitel 11, Vers 25, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und danach haben wir die Erklärung, was bedeutet dieser neue Bund. Und die Erklärung finden wir im Hebräerbrief, Kapitel 8. Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 10 und folgende. Es beginnt vorher in Vers 6, aber in Vers 10 wird das erklärt. Es wird gesagt, dass Gott möchte einen neuen Bund mit uns machen, nicht wie der Bund war, die er mit den Israeliten schloss, als er sie aus Ägyptenland führte. Weil die Israeliten konnten nicht in diesem Bund bleiben. Und dieser Bund waren die 10 Gebote, die Tafel des Bundes. Als wir hier untersucht haben, ich habe gesagt, wir können von uns aus die 10 Gebote nicht halten. Und wir haben gelesen, dass Paulus selbst sagt, ich will, aber ich kann es nicht. Wollen, aber nicht können. Ich kann nicht. Warum? Weil ich bin fleischlich und das Gesetz ist geistlich. Und ich bin als fleischlicher Mensch unter die Sünde verkauft. Und deswegen, der Zielsetzung des neuen Bundes ist, die Unzulänglichkeiten des alten Bundes zu beheben. Nicht wahr? Und hier steht, das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn. Das heißt, das Gesetz ist nicht in steinerne Tafel, sondern es steht in unserem Sinn und in unserem Herz. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben. Und ich will Gott, ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner seine Mitbürger lehren oder seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, von den Kleinsten bis zu den Größten. Denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit und ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen Bund, erklärt den ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe. Das heißt, mit dem neuen Bund haben wir nicht eine Änderung des Gesetzes, sondern eine Standortverlegung. Verstehen wir? Wo war das Gesetz im alten Bund? In steinerne Tafeln. Wo ist das Gesetz im neuen Bund? In meinem Sinn, in meinem Herzen. Und das ist das Versprechen Gottes. Gott verspricht das. Verstehen wir? Wenn wir also am Kelch teilnehmen, was nehmen wir? Wir nehmen, dass wir glauben an das Versprechen Gottes, dass er das Gesetz Gottes in unserem Herzen schreiben möchte. Wir glauben, dass Gott das Gesetz in unserem Sinne schreibt. Wir glauben, dass Gott uns als seine die Bestätigung gibt, dass er unser Gott ist. Und dass Gott uns die Bestätigung gibt, wir sind sein Volk. Verstehen wir? Und wir glauben auch, dass damit Gott das Problem der Sünde endgültig löst, weil Gott verspricht, nicht mehr an meine Sünde zu gedenken. Nicht wahr? Das heißt, wenn ich mich vom Abendmahl enthalte, ich sage dir, lieber Gott, denk weiter an meine Sünde. Ne, viele Leute denken, nein, also ich habe einige Probleme, dann nehme ich lieber am Abendmahl nicht teil. Dann sage ich, Jesus Christus, weißt du, lieber Gott, denk weiter, dass ich gesündigt habe. Vergiss es nicht.
Hier steht, jeder prüfe sich selbst. Wenn ich mich nicht prüfe und teilnehme am Abendmahl, dann tue ich mir nur Sünde
beleidigen. Moment, aber lies mal weiter. Bleib nicht da stehen. Ja. Was steht danach?
Ja, jeder prüfe sich selbst und esse dann.
Ah, esse. Steht nicht essen. Nach der Prüfung steht nicht essen. Es steht esse und trinke. Verstehen wir? Das ist das Problem, liebe Schüler. Ich muss mich prüfen. Das ist klar. Wenn ich sehe, dass etwas nicht in Ordnung ist, muss ich mich prüfen. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich enthalten soll. Weil wenn ich mich enthalte, dann sage ich dem lieben Gott, bitte löst meine Probleme nicht.
Das muss man verstehen, vielleicht?
Die Sünde lassen.
Was ist das?
Das wird, übersetzt, nicht nahe kommen zu anderen Sünden und nicht anfassen, nicht Gemeinde haben mit der Sünde. Nicht zu vergeben.
Sünde lassen, meint er.
Sünde lassen. Abstand von die Haut.
Welche Übersetzung ist das?
Das ist eine russische Übersetzung.
Ach so, ich weiß es nicht, ich kenne kein Russisch, aber auf Griechisch, auf Griechisch steht Vergebung der Sünde.
Das wäre Elberfelder, Russisch passt zu Elberfelder.
Ja, ja, aber die Elberfelder auch auf Deutsch steht Vergebung der Sünde. Und im Griechischen steht Vergebung der Sünden.
Ja, wenn man jetzt genau übersetzt, das ist die Sünde zu lassen.
Zu lassen. Es ist das Gleiche. Ich werde an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Diese Idee ist da. Ne?
Ja, wurde gesagt, wenn wir Abendmahl nehmen, ja? Also,
bitte, hier.
Wenn wir an der Abendmahl teilnehmen, dann werden unsere Sünde vergeben. Geht das automatisch oder nicht?
Nein.
Also das vergossene Blut vergibt uns automatisch oder was
Es gibt keinen Automatismus in Bezug auf den Glauben.
Ja, deswegen ist da geschrieben, das Blut, mit dem wir besprengt sind, nicht das vergossene Blut.
Vergossene
Blut war zu viel, aber wenn es nicht angenommen wurde, deswegen, es gibt keine Kommunion in unserer Gemeinde. Es gibt keine Kommunion. Zum Beispiel Teilnehmen Abendmahl. Ich kann teilnehmen, aber Vergebung gibt es keine. Wenn ich auch im Sinn das richtig nicht verstehe.
Ja, das Problem ist folgendes. Nicht wahr? Es geht hier um das Thema, kann durch das Abendmahl Vergebung der Sünde empfangen werden. Darum geht es. Und selbstverständlich, es kann, aber das bedarf den Glauben. Ohne den Glauben funktioniert nichts. Deswegen, ein Automatismus wäre falsch. Weil wenn jemand glaubt, weil ich mir die Füße wasche und am Abendmahl teilnehme und so weiter, kriege ich sowieso die Vergebung der Sünde. Also ich nehme ohne weitere Überlegungen am Abendmahl teil. Dann trinke ich Gericht über mich. Ne, verstehen wir? Das heißt, ich muss genau wissen, was ich tue. Ne? Auch wenn wir manchmal nicht alles verstehen, und Jesus Christus sagt auch in Bezug auf das Abendmahl, als er die Jünger die Füße gewaschen hat, was ich tue, das versteht ihr nicht. Ihr werdet es aber hernach erfahren. Manchmal, Gott gibt Gebote und erklärt nicht, warum er diese Gebote gibt. Aber wir müssen immer denken, hat das Gott gesagt oder nicht? Wenn Gott das gesagt hat, das tue ich. Die Bedeutung manchmal erfahre ich danach. Wenn ich mich aber enthalte und die Bibel sagt aber, esse und trinke und ich tue es nicht, was mache ich dann? Gehorche ich oder bin ich ungehorsam? Das ist die Frage. Ne? Daran sollen wir denken. Und ich muss gehorsam sein, aber ich muss auch überlegen, was ich tue. Beides verlangt die Bibel. Ist genauso in Bezug auf den Sabbat. Bedeutet, am Sabbat tue ich nichts, Punkt, ich habe das Gebot gehalten. Oder gedenke des Sabbattages, dass du ihm heilig bist. Ne? Muss ich mir ein bisschen anstrengen mit dem Kopf, wie heilige ich den Sabbat oder lege mich nur einfach ins Bett und schlafe? Ne? Der liebe Gott verlangt von mir, dass ich meinen Kopf nicht am Sabbat ausschalte. Du hattest eine weitere Frage.
Ich wollte dazu ein Wort sagen.
Ja, aber bitte hier.
Ja, ich denke, wir als Adventvolk stehen in Gefahr, so zu denken, ja, ich sündige einmal im Quartal ist Abendmahl und dann gehe ich und werde ich die Sünde loswerden. Aber in Hebräerbrief steht 10,26, steht, wenn wir nämlich mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit
erlangt haben, dann bleibt keine Opfer für Sünde mehr da.
Selbstverständlich, weil ich kann Jesus Christus nicht nochmal opfern, aber dafür habe ich den Hohenpriester. Nee? Man muss bedenken, dass dieser Ausdruck mutwillig sündigen wird ausdrücklich in der Bibel vorher erklärt. Nee? Was bedeutet mutwillig sündigen? Nee? Jetzt schlagen wir uns im Hebräerbrief, Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 4 und folgende. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes. Also ich brauche keine Angst zu haben, ihr habt keinen Anteil an dem Heiligen Geist gehabt, heute Morgen habt ihr ohne Zweifel O komm, du Geist der Wahrheit gesungen. Also, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Anteil bekommen haben und geschmeckt haben, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern, zu Buße, dass für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Das heißt, es gibt Menschen, die nicht, dass man nicht sozusagen die Vergebung anbieten kann, wenn sie diese fünf Elemente kennen und trotzdem gegen diese fünf Elemente gehandelt haben. Im Hebräerbrief Kapitel 9, Kapitel 10, Entschuldigung, Kapitel 10 sagt uns wie folgendes. Folgendes, nicht wahr? Wenn wir mutwillig sündigen, haben wir schon gelesen, Vers 26, 10, 26, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir im Fort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nicht als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit den Füßen tritt? Und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und der Geist der Gnade schmäht. Verstehen wir, das heißt, es geht um drei Dinge. Das Blut des Bundes für unrein hält. Ich wasche mich nicht mit meinen Brüdern die Füße. Ich nehme nicht am Abendmahl teil. Entweder ich bin zu heilig und die anderen sind so Sünder, oder ich bin so Sünder und die anderen sind so heilig. Das heißt, was tue ich tatsächlich? Trete ich den Sohn Gottes mit Füßen? Das Blut des Bundes halte ich für unrein. Und ich schmähe der Geist der Gnade, der mich darauf aufmerksam macht, dass ich teilnehmen sollte. Ne? Über diese gibt es nur ein unbarmherziges Gericht. Deswegen aufpassen, sich zu enthalten vom Abendmahl. Du hast eine zweite Frage.
Ja, die damit überhaupt nichts zu tun hat, wie gesagt, das ist rein äußerlich. Was spricht oder spricht etwas aus biblischer Sicht gegen eine brennende Kerze als Dekoration beim Gottesdienst? Bei uns?
Nein, wir können die ganze Gemeinde in Brand setzen.
Das würde nicht passieren. Wollte ich eigentlich weniger.
Nein, versteht ihr, liebe Schwester, vielleicht müssen wir eine Sache denken. Es gibt bestimmte Dinge, die kulturabhängig sind. In Deutschland eine Kerze war immer ein Zeichen der Feierlichkeit, weil die Kirchen die Kerzen als Symbol verwendet haben. Wir gehen in eine katholische Kirche, in einen Wallfahrtsort, und man findet einen Tisch, wo die Gläubigen eine Kerze nach dem anderen brennen. Und was möchte man damit zum Ausdruck bringen? Dass ich Gott um etwas bitte und lasse ich die Kerze brennen als Erinnerung, damit Gott, der liebe Gott, es nicht vergisst. Ne? Verstehen wir, man muss also immer alle Sachen, die wir tun, mit der entsprechenden kulturellen Komponente versehen. In einer katholischen Kirche gibt es immer 6 Kerzen in dem Hauptaltar. Einige katholische Kirchen verwenden 4 Kerzen heute in Nebenaltäre, aber in dem Hauptaltar werden immer 6 Kerzen verwendet. Ich habe immer 6-mal die 6 Kerzen gesucht. 3-mal die 6 Kerzen gesucht. Ne? 6. Aber sie haben nur 1-mal die 6 Kerzen. verstehen wir, das heißt, die Leute verbinden die Idee Kirche mit einer Kerze. In der evangelischen Kirche, auch wenn man elektrisches Licht hat, macht man eine Kerze. Und ich muss sagen, was für mich Kerze bedeutet. Wir lebten auf dem Lande in Chile. Und welche Beleuchtung gab es bei uns? Kerzen. Überall Kerzen. Und als meine Eltern elektrisches Licht installieren konnten, wir hatten Abschied von den Kerzen, von Flecken, von dies und jenes. Eine ganze Reihe Ärger waren gespart. Wir hatten elektrisches Licht. Mein Vater hatte eine Stromwindanlage gekauft und 2 Batterien getan. Die Batterien wurden geladen und wir konnten so 12 Volt von Autos, diese 12 Volt Lampen von Autos benutzen, um die Wohnung zu beleuchten. Aber es war sehr schön, wir konnten Radio hören, es war eine Freude, dass man ein besseres Licht hatte und gut lesen konnte. Ne? In diesem Sinne, für mich hat eine Kerze eine Bedeutung von Armut, von eine Sache, die ungemütlich ist, etwas, was ich nicht wieder erleben möchte. Ich lebe den Fortschritt. Das heißt, für jeden Mensch hat eine andere Bedeutung. Das ist damit, dass ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Das heißt, etwas gegen eine Kerze ist in der Bibel nicht einzuwenden. Aber etwas für eine Kerze ist in der Bibel nicht gesagt. Bitte hier am Mikrofon, weil sonst.
Ist vielleicht nicht so wichtig, aber doch, aus umwelttechnischen Gründen, ich assoziiere die modernen Kerzen, die aus Stearin, glaube ich, bestehen, und die verdampfen ganz. Früher hat man die Wachskerzen, die in Deutschland nicht zu bezahlen sind. Und ich frage mich, was ich da einatme. Und wenn das Tausende sind im Verlauf des Lebens, wie belaste ich meine Lungen?
Ja, das ist auch eine zweite Überlegung, die wir machen sollten. Es gibt genügend Umweltbelastungen. Sollten wir weiter die Umwelt ein bisschen mehr belasten in einem geschlossenen Raum? Ne? Aber ich glaube, damit haben wir dieses Problem behandelt. Jeder kann es machen, wie er will, nicht wahr? Aber ich glaube, dass wenn eine Überlegung gegen eine Kerze wäre, wäre besonders Gesundheitsüberlegung.
Kann man einen Satz sagen?
Ja?
Im großen Kampf, glaube ich...
Ja, bitte hier vor.
Im großen Kampf, glaube ich, steht bei der Französischen Revolution, schreibt der Latimer. Gibt es so einen großen Kampf, kann man aufmachen?
Englisch.
Ja, oder Englische, ja. Und dann hat er so einen Satz, wie die Leute gottlos geworden, schreibt er, weg mit der Wahrheit, vorbei die Kreuze, glaube ich, und dann weg mit dem Wort Gottes, vorbei mit Kerzen. In diesem Zusammenhang steht im großen Kampf der Schwester Weisheit. Deshalb hängt ab, wie schon gesagt ist, wenn es dunkel, das Licht hier ausfällt. Natürlich muss man die Kerze anmachen, dass jeder das Wort verkündigt, dass er sehen vielleicht kann, was. Aber normalerweise, wie schon der Bruder gesagt hat, sehr schädlich für Gesundheit. Mein Onkel, Busch Friedrich, er hat gesprochen, übersetzen in Battenbach. Und er hat den Bruder Steel übersetzt. Arthur, sein Vater, der Friedrich, glaube ich, heißt. Und Kerze genau unter der Nase bei meinem Onkel. Und am Ende der Predigt ist er umgefallen. Keiner hat nicht gewusst, warum. Und dann habe ich zu Hause, ich habe das auf Video aufgenommen. Panik hat keiner verstanden. Der Dr. Heuk hat nachgelebt. Hat er gleich mit Wasser ihn umgeschüttet, ist er wieder wach geworden. Wie ich zu Hause das noch einmal verfolgt habe, dann habe ich gesehen, dass er die ganze Zeit diese Kerze, so dicke Kerze, Bibel und eine Kerze noch dazu. Und deshalb finde ich das, wie schon gesagt, war sehr richtig.
Gut, also auf jeden Fall, liebe Geschwister, ich glaube, das ist nicht eine Sache, die man, eine Kerze wird wahrscheinlich nicht so viel schaden, deswegen sollte man nicht eine Religion daraus machen, in beide Richtungen, nicht wahr? Weder dafür noch dagegen. Vielleicht musste man auch Folgendes nicht vergessen, dass die Französische Revolution brachte auch als Ersatz für die Kerzen, die manchmal sehr giftig waren, Gasbeleuchtung. Zum Beispiel Rom wurde mit Kerzen beleuchtet, in der Nacht wurde mit Fackeln beleuchtet und in der Französischen Revolution hat man in die Straßen von Rom mit Gasbeleuchtung beleuchtet. 1808 war also ganz Rom mit diesen Gasbrenner beleuchtet und selbstverständlich es war auch mit etwas Glas geschützt und in alle Straßen waren diese Gasbrenner und das hat wesentlichen besseren Licht gegeben und es war nicht so umweltbelastend. Und als der Papst Pius VII. Wieder zur Macht kam, ließ alle Gasbeleuchtungen löschen, weil eine Erdichtung der Französischen Revolution war. Also, das ist auch eine interessante Beobachtung. Gut, es gibt eine andere biblische Frage. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage. Die Frage ist, was dürfen wir als Adventisten am Sabbat machen? Notfalls einkaufen, kochen oder was ist uns erlaubt, am Sabbat zu machen? Oder ins Kino gehen?
Gut, also ist interessant, in Bezug auf was darf man am Sabbat tun, dass Jesus Christus diese Frage sehr genau behandelte. Also das Erste, was wir vielleicht beobachten wollen, ist, dass wenn die Bibel in der Bibel übersetzt wird, nicht wahr? Wir sind hier 2. Mose 20, das Gesetz. In 2. Mose 20 steht, nicht wahr? Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhete am 7. Tage, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also der liebe Gott ruhete am 7. Tage, steht hier in der Lutherbibel. Aber dieses Wort, das mit Ruhe übersetzt wird, ist das Wort Shabbat, Hashabbat. Und das Wort Hashabbat, Hebräischem, bedeutet aufhören. Nicht ruhen, aufhören. Zum Beispiel, wir haben in 1. Mose 32 ein ähnliches Begriff. Rebekka gibt den Jakob eine Empfehlung. Und er sagt, Kapitel 31. Äh, Nein, Entschuldigung, ist vorher. Das ist, als er fliehen musste, Flucht nach Haran. Und Rebekka sprach zu Isaak, nein, das ist nicht. Das steht hier im 27, wenn ich mich nicht irre, aber ich finde es nicht der Text. Achso, hier steht. Nicht wahr? Hier steht, Vers 43, 44, 27, 1. Mose 27, 43, 44. Und nun höre auf mich, mein Sohn, sagt Rebekka, mach dich auf und fliehe zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleibe eine Weile bei ihm, bis der Grimm deines Bruders legt. Dieses bleibe eine Weile bei ihm ist Macht HaShabbat bei ihm. Das heißt, ein Hirte, wenn er sein Zelt nahm und auf dem Weg ging, machte HaShabbat da, wo sie die Zelte aufbaute. Das heißt, er machte einen Platz der Ruhe nach der Wanderung, nicht der Ruhe nach der Wanderung, des Aufhören des Wanderns. Und diese Herde blieb dort eine Weile dort. Oder wenn zum Beispiel Krieg war und den Krieg aufhörte, machte man auch HaShabbat. Das heißt, das Wort Shabbat hat viel mehr mit dem Begriff aufhören und nicht mit dem Begriff Ruhe zu tun. Das ist wichtig, weil in der Adventgemeinde durch unsere Bibelübersetzungen hat sich viel mehr der Begriff Ruhe in den Mittelpunkt gesetzt. Es ist aber sonderbar. Der Mensch wurde erst am sechsten Tag geschaffen und am siebten Tag war er schon müde. Deswegen musste er ruhen. Ne? Also in Wirklichkeit, wir ruhen jede Nacht. Und auch am Sabbat ist keine Ausnahme. Wir ruhen auch in der Nacht. Die Nacht ist uns zur Ruhe gegeben. Dieses Prinzip wollen wir zuerst halten. Und das Gebot sagt, wenn wir es ganz genau lesen, 2. Mose 20, das Gebot sagt, gedenke des Sabbattages, dass du ihm heilig bist, also wenigstens muss ich mit dem Kopf arbeiten, weil ich muss denken. Gedenken, dass ich ihm heilige, sechs Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Schabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Weder du noch dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und nicht dein Fremdling, der innerhalb deiner Wohnung wohnt. Nicht innerhalb deiner Stadt, so übersetzt Luther. Aber hier ist nicht Stadt gemeint, sondern Wohnung wohnt. Und dann, denn in sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht, nicht wahr? Und Ruhe. Es gibt aber kein Gebot der Ruhe, sondern ein Gebot von nicht arbeiten, im Sinne von den Arbeiten, was ich jeden Tag verrichte. Es gibt einen weiteren Text, den wir lesen können, nicht wahr? In 2. Mose 31. 2. Mose 31. Wir werden aufmerksam gemacht auf die Wichtigkeit der Sabbattag. Kapitel 31, Vers 31. Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn es ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und hier haben wir wiederum mit einem Problem innerhalb der Adventgemeinde. Einige Adventisten meinen, dass die Heiligung ist ein Prozess. Und in diesem Prozess, wir werden heilig sein, kurz vor der letzten Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. Mitten in der trübseligen Zeit. Und besonders innerhalb der Reformer, wir werden sehr stark aufmerksam gemacht auf diese trübselige Zeit. Und wehe euch, wenn ihr dann eine Sünde begeht. Weil da seid ihr ohne Fürsprecher. Also ihr müsst vorher heilig sein. In Wirklichkeit in der Bibel, die Aufforderung der Heiligkeit ist eine beständige Aufforderung der Heiligkeit. Und es gibt nicht eine fortschreitende Heiligkeit. Es gibt ein Wachstum, aber nicht eine fortschreitende Heiligkeit. Das heißt, dass jemand so 10% heilig ist und jemand 90% heilig ist. So etwas gibt es in der Bibel nicht. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt heiliger geworden. Früher habe ich die Ehe jede Woche gebrochen. Jetzt mache ich nur einmal alle 6 Monate. Ich bin also heiliger geworden. Alle diese Definitionen der Heiligkeit haben mit der Bibel nichts zu tun. Die Bibel sagt, dass das Zeichen, dass Gott mir heiligt, ist die Heiligung des Sabbattags. Wenn ich den Sabbat heilige, erkenne ich, dass Gott ist der, der mich heilig macht. Erkenne ich, dass es eine Tat Gottes ist, dass ich heilig geworden bin. Nicht wahr? Lesen wir weiter. Darum haltet meinen Sabbat, denn er sollt euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Und es gibt ein dreifachen Todesurteil für die Sabbatübertreter. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat völlige Ruhe, übersetzt die Lutherbibel. Wörtlich steht auf Hebräischen völligen Aufhören. Aufhören. Nicht völlige Ruhe. Heilig dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes sterben. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, als ewigen Bund. Es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten, denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tag hörte er auf und erquickte sich. Das heißt, Gott ruhte nicht, sondern erquickte sich. Verstehen wir den Unterschied? Ich kann nicht mich ruhen und erquicken. Ne? Also beide Begriffe funktionieren nicht. Wenn ich ruhe, erquicke ich nicht. Ne? Ruhen ist ruhen und erquicken ist erquicken. Erquicken ist sich über etwas freuen auch. In 3. Mose, Kapitel 23, Vers 3 steht, 6 Tage sollst du arbeiten. Der 7. Tag ist aber ein feierlicher Sabbat. Dieser Begriff feierlicher Sabbat kommt 7-mal in der Bibel vor. Shabbat, Shabbaton. Shabbat, Shabbaton. 4-mal kommt in Bezug auf den Sabbattag. Shabbat, Shabbaton. Hier wird als feierlicher Sabbat übersetzt. Und dann steht, keine Arbeit sollt, Moment, ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Das heißt, in dem Sabbat ist ein Versammlungsgebot. Wer nicht zur Versammlung kommt, übertritt Gottes Gebot. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ne? Weil es ist geboten, eine heilige Versammlung zu haben. Und am Sabbattag, nicht am Sabbatvormittag. Ne? Am Sabbattag steht ausdrücklich in der Bibel. Nicht nur am Vormittag. Und danach keine Arbeit sollt ihr am tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn, überall wo ihr wohnt. Das heißt, es ist interessant festzustellen, der Sabbat ist nicht für uns. Der Sabbat ist für den Herrn. Das heißt, der Sabbat gehört dem Herrn. Es gehört nicht uns. Und was mir nicht gehört, behandle ich ganz besonders vorsichtig. Wenn ich mit meinem fremden Auto fahre, fahre ich nicht 170. Wenn ich mit meinem Auto fahre, dann kann ich ein bisschen schneller fahren. Nicht wahr? Aber mit einem fremden Auto höchstens 160. Nicht wahr? Gut, ist das klar? Also zuerst wollen wir klären diese Grundlagen, damit die Grundlagen klar sind. Wir finden auch einen Text, der über den Sabbat etwas sagt, im 2. Mose 16. 2. Mose 16, Vers 23. Also das heißt, den ganzen Kapitel spricht über den Sabbat, aber wir wollen nur den Vers 23 lesen. Und er sprach zu ihnen, das ist, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag. Eigentlich, morgen ist Shabbaton. Heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Also heiliger Sabbat ist eigentlich Shabbat, Shabbaton-Shabbat, andersrum. Shabbaton-Shabbat. Ne? Hier wird mir ausdrücklich gesagt, dass ich, was ich am Sabbat esse, sollen die Reste sein von dem, was ich am Freitag gekocht habe. Was übrig bleibt, das lasse es für den nächsten Tag, nicht wahr? Und es wird mir ausdrücklich gesagt, dass wenn die Israeliten das nicht taten, nicht wahr, und versuchten am Sabbat diesen Manna zu holen, war kein Manna da. Und wenn sie es anderen Tagen aufbewahrten für den nächsten Tag, bekam Würmer, aber vom Freitag auf den Sabbat passierte nichts. Und daher, die Unterweisung ist, dass Sabbat ein Tag ist, an dem wir alles, was wir essen, am Freitag zu zubereiten haben. Das ist gut, wenn wir das tun, weil da hat die Hausfrau auch weniger Arbeit für den Sabbat. Ich habe sogar meine Frau überzeugen wollen, es war schwer zu überzeugen, dass wir Plastik- oder Papiergeschirr verwenden sollten, damit wir weniger Arbeit haben noch. Aber meine Frau versuchte sich immer zu verteidigen, indem sie sagte, dass ihre Hände zu kalt werden am Sabbat und sie gerne die Hände unter warmem Wasser tun wollte. Dann habe ich gesagt, aber dafür brauchst du keine Teller zu waschen. Machst du etwas Wasser und tust du die Hände drauf. Ja, bitteschön. Musst du hier vorne kommen.
Ich habe eine Frage zu der Ehefrau oder der Frau. Die ist im Sabbatgebot nicht ausdrücklich erwähnt, aber die darf ja arbeiten, denn hier steht im Gebot, dass sie wohl arbeiten darf am Sabbat.
Nur die Frau?
Ja, weil hier die Hausfrau.
Ja, ja, die Hausfrau. Selbstverständlich, für die Hausfrau gibt keine Ruhe.
Ja, die ist auch nicht im Gebot erwähnt.
Ja, ja, es, Sohn wird, ja, es wird nur du Markt. Gesagt, weißt du?
Bitte?
Es wird nur du gesagt. Nur man weiß nicht, ob der Mose der Mann oder die Frau gemeint hat. Wenn mit du der Mose die Frau gemeint hat, dann muss der Mann alles tun. Gut, machen wir weiter mit unseren Themen. Ich war über den Sabbat, weil wir haben einige Texte zu lesen. Also, wir finden im Alten Testament eine ganze Reihe von Aussagen, die wir berücksichtigen sollen. Zum Beispiel am Sabbat nicht kaufen, noch verkaufen und so weiter. Nicht wahr? Was darf man am Sabbat tun? Das ist vielleicht besser zu fragen. Also zuerst, sich zu versammeln, ist ein Gebot. Und wenn es ein Gebot ist, sich nicht zu versammeln, ist eine Sünde. Ne? Man muss denken, in der Bibel gibt es dreierlei Arten von Geboten. Ein affirmatives Gebot, Gedenke des Sabbattages, dass du im Heiligen, ist ein affirmatives Gebot, ist ein Imperativ, ein negatives Gebot, du sollst nicht töten, ne? Negatives Gebot, verbietet mir etwas zu tun. Wir achten mehr auf die Verbote, aber nicht so sehr auf die Gebote. Deswegen, das haben wir gemerkt heute Morgen, einige haben protestiert, als ich sagte, dass das Hingehen und das Evangelium zu verkündigen ein Gebot wäre. Dass die Füße waschen ein Gebot wäre. Dass sich taufen lassen ein Gebot Christi wäre. Weil normalerweise wir verstehen Gebote alles, was verboten wird. Als Gebot verstehen wir Verbote. Ne? Aber Gebot ist, was man gebietet. Und hier gibt es ein Versammlungsgebot. Hier gibt es auch ein weiteres Gebot in Bezug auf den Sabbat, dass wir sollen an dem Tag gedenken. Gedenken. Und wir finden weitere Aussagen diesbezüglich in Jesaja zum Beispiel. Es gibt Jeremia auch, Jesaja, aber wir müssen ein bisschen schneller gehen, weil die Zeit ist schon fast um. In Jesaja finden wir folgende Aussagen, zwei Aussagen. Jesaja Kapitel 56, Vers 2 und 3. Wohl dem Menschen, der dies tut, und der Menschenkind, der daran festhält, der den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nicht Arges zu tun. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr hat mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittene, die meine Sabbate halten, was mir wohlgefällt, und erwählen, was mir wohlgefällt, und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinem Mauer ein Denkmal und einen Namen geben, das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die Heiden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinem Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien. Alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Betthaus. Und ihr Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Das heißt, der Sabbat ist dieses Verbindungsstück zwischen Juden und Heiden. Die Erlösung wird im Alten Testament den Heiden angeboten, unter der Voraussetzung, dass sie den Sabbat heiligen. Weil die Heiligung des Sabbat beinhaltet, dass ich die Heiligung durch Gottes Wort annehme. Und einen weiteren Text in Jesaja Kapitel 58. Jesaja Kapitel 58, Vers 13 und 14. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihm dadurch ehrst, dass du nicht deine Wege gehst. In der Lutherbibel steht Gänge, aber besser ist Wege. Wege gehst. Und nicht deine Geschäfte treibst. In der Lutherbibel steht, und keine leeres Geschwätz redest. Aber im Hebräischen steht, nicht deine Worte redest. Ne? Verstehen wir? Leeres Geschwätz, dann würde bedeuten, ich kann 6 Tage leeres Geschwätz reden, nur am Sabbat nicht. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne Gottes ist. Ne? Also, aber so steht in der Luther-Übersetzung. Also nicht deine Wege gehst, nicht deine Geschäfte treibst und nicht deine Worte redest. Und da muss ich mir die Frage stellen, aber das verbiete nicht, dass ich Gottes Worte rede. Verstehen wir? Ich muss aufpassen, meine Worte oder Gottes Worte. Ich muss aufpassen, meine Geschäfte oder Gottes Geschäfte. Ich muss aufpassen, meine Wege oder Gottes Wege. Verstehen wir? Meine Wege, ich tue, was ich will, was ich auch andere Tage tue. Am Sabbat soll ich meine Wege gehen? Nein. Aber Gottes Wege kann ich gehen. Zum Beispiel kann ich eine Gemeinde bedienen. Gottes Wege oder meine Wege? Das ist das, was ich auf die Waage tun muss. Deswegen, ich muss gedenken, was ich am Sabbat tue. Nicht alles, was ich am Sabbat tue, ist Gott wohlgefällig. Und daher, ich muss auch meinen Kopf am Sabbat nicht ruhen lassen. Ich muss weiterarbeiten. Und lesen wir einen letzten Text, weil wir schon ein bisschen weit fortgeschritten sind. Und dazu wollen wir Markus Kapitel 2 und Markus Kapitel 3 lesen. Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2, es geht um die Sache der Kornfeld, Kapitel 2, Vers 23 und folgende. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, siehe doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihm hungerte, ihn und die bei ihm waren? Und er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas, des hohen Priester, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr über den Sabbat. Ich habe viele Deutungen gehört. Ich hörte einmal eine Predigt, in dem der Prediger behauptet, dass nach 6 lange Tage der Arbeit der Mensch braucht einen Tag der Ruhe. Aber hier ist eigentlich das nicht gesagt. Als die Jünger am Sabbat die Ähren ausrauften, waren sie nicht in Ruhe. Aber sie hatten Hunger.
Und sie sind erquickt.
Verstehen wir? Sie haben nicht gekocht. Sie haben nicht gebacken. Sie haben nur ein bisschen Korn genommen und gegessen. Warum? Weil sie Hunger hatten. Darf man am Sabbat Hunger stillen?
Ja.
Verstehen wir? Aber die Pharisäer meinten, hier tun die Jünger drei Sünden. Sie dreschen, sie dreschen und sie, man muss auch den Pelz, nicht wahr? Das muss man wegblasen. Also musste man auch blasen und dann haben sie erst gegessen. Also sie haben dreimal das Gesetz gebrochen. Nee, aber man muss nicht vergessen, Jesus Christus sagt, dass das Gesetz einen Sinn hat. Das Gesetz möchte mich dazu führen, damit ich an Gott gedenke. Muss ich aber die Nöte des täglichen Bedarfs auch decken? Gehe ich auch am Sabbat auf die Toilette? Oder arbeite ich dabei? Ne? Verstehen wir? Aber lesen wir jetzt Kapitel 3. Weil erst in Kapitel 3, vergessen wir nicht, die Einteilung in Kapitel ist später geschehen, Markus 3. Daher war eine fortlaufende Lektüre. In Kapitel 3, Jesus Christus erklärt den Sinn des Sabbats. Und er ging abermals in die Synagoge und er war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihm heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Mensch mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Es ist interessant, dass Jesus Christus nicht die Frage gestellt hat, soll man am Sabbat Gutes tun oder überhaupt nicht tun? Weil was haben die Juden gelehrt? Am Sabbat nichts tun. Aber Jesus fragt nicht, darf man am Sabbat nichts tun oder doch etwas tun, sondern Gutes tun oder Böses tun, das Leben erhalten oder töten. Wozu ist der Sabbat da? Um das Leben zu erhalten oder zu töten? Um Gutes zu tun oder Böses zu tun? Oder um nichts zu tun? Und die Juden haben genauso wie sie reagiert. Vorher waren sie sehr lebhaft, aber jetzt waren sie alle still. Ne? So steht. Und sie aber schwiegen still, sagt die Bibel. Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Strecke deine Hand aus. Ich habe mir immer gedacht, hätte der liebe Jesus nicht den Mann sagen können, komm morgen in meine Sprechstunde und dann werde ich dir helfen. Musste das ausgerechnet am Sabbat machen? Hatte der Mann nicht immer eine verdorrte Hand gehabt? Ein Tag mehr. Welches wäre das Problem? Und trotzdem, Jesus Christus möchte ein Exempel statuieren. Was darf man am Sabbat tun? Darf man am Sabbat was tun? Ja. Verstehen wir, liebe Schwester, am Sabbat ausruhen, das ist nicht im Sinne der Bibel. am Sabbat anders tun, was nicht mir nützt, sondern der anderen nützt, das ist das, was Gott will. Deswegen Sabbatnachmittag ist eine wunderbare Zeit, damit wir unsere Hauskreise machen. Da sind wir versammelt und sprechen wir über das Wort des Herrn. Und zum Schluss, zum Abschließen, der Apostel Paulus und Jesus Christus hatten eine Gewohnheit. Ich möchte nur die Gewohnheit des Paulus erwähnen, nicht wahr? Weil diese Gewohnheit des Paulus ist gut dokumentiert. In Kapitel 17. Vers 1 und 2. Apostelgeschichte 17. 1 und 2. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Und da war eine Synagoge der Juden. Und wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen und redete ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach, der euch verkündige, der Christus ist. Und einige ließen sich überzeugen. An welchem Tag hat Paulus über Christus gesprochen? Am Sabbat, Kapitel 18. Danach verließ 1 und 4 bis 4. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in den Synagogen an allen Sabbate und überzeugte Juden und Griechen. Das heißt, interessant ist, dass Paulus 6 Tage in der Woche arbeitete. Ruhete er am 7. Tag.
Geistliche Arbeit. Und anstrengende.
Kopf arbeiten, Mund arbeiten. Ne? Was hat er gemacht? Jeden Sabbat. Und er war hier in Korinth 1,5 Jahre lang, also 18 Monate. Jeden Sabbat hat er in der Synagoge gelehrt. Das ist etwas, was wir nicht vergessen sollten. Nicht wahr? Paulus war keine von der Vereinigung bezahlte Angestellte. Er war ein freier Mitarbeiter. Und trotzdem, jeden Sabbat widmete er, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und der größte Apostel, wer war es? Paulus oder Petrus? Wer hat der größten Teil des Neuen Testamentes geschrieben? Paulus oder Petrus? Paulus. Wer war der Fleißigste? Paulus. Und er war Laie. Und er war Apostel. Also, da haben wir ein gutes Beispiel. So, die Zeit ist herbeigekommen. Wir wollen jetzt unterbrechen, weil Fragen gibt es noch hunderte. Ne? Wir wollen aufstehen und gemeinsam beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir wollen dich loben und preisen und danken für deine Liebe und Güte. Wir danken dir, dass du uns den Sabbattag hinterlassen hast, als eine Erinnerung an deine Schöpfung, an die Wunderwerke, die du gemacht hast. In der Schöpfung sehen wir deine Hand und sehen wir auch unsere Entstehung. Und deswegen loben wir und danken wir dir. Und wir bitten dich, hilf uns, damit wir dein Sabbat so feierlich halten können, wie es nur für uns möglich ist. Wir wollen andere Menschen mit deinem Evangelium vertraut machen. Und wir möchten, dass diese Arbeit der Heiligung, die du machst, in uns weiter fortsetzt, gemäß deinem Willen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.